29.11. 17.54 Uhr. Wir kommen mal wieder zu einem Wochenrückblick. Auch wenn der, wenn da Plural ganz gut passt, weil es handelt sich um mehrere Wochen. Ja. Du warst unter anderem bei Methodisch Inkorrekt, wenn wir mit dem frischsten Erlebnis vielleicht mal anfangen. Das war vorgestern. Da hast du noch die frischsten Erinnerungen. Magst du davon vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen?
Ja, also es ging um das Thema Risiko.
Also du musst vielleicht erstmal sagen, wer Methodisch Inkorrekt ist. Ich weiß nicht, ob das alle so wissen. Ja.
Boah, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Also was das ist, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass es thematisch so, also es ist halt aus dem wissenschaftlichen Bereich und es ging halt thematisch ums Thema Risiko und es wurde unterschieden halt zwischen dem Umfang praktisch, also ja dem Ausmaß des Risikos und halt der Stärke, also der Gefährlichkeit einfach und daraus setzen sich diese zwei Faktoren des Risikos zusammen und ja, dann ging es halt um Klima natürlich ist ein großes Risiko, geht ja auch noch heute um die Weltklimakonferenz und aber halt auch um, ich sag mal, alltägliche Risiken, die halt nur persönliches Ausmaß betreffen und ja, um etwas gefährlichere Experimente halt vor allem mit im Kontext Elektrizität. Ja.
Genau. Und Methodisch Inkorrekt ist quasi jetzt die Show gewesen, wo wir waren, von dem dazugehörigen Podcast von Reinhard Remfort und Nikolaus Wörl, zwei Physikern, die auf sehr anschauliche Art und Weise unterschiedlichste wissenschaftliche Phänomene teilweise halt methodisch vielleicht nicht ganz korrekt versuchen zu belegen, besser darzustellen, zu visualisieren und haben eine riesig große Fangemeinde. Ja, und ich glaube, das war jetzt dein Weihnachtsgeschenk von 2020, wenn ich mich jetzt recht erinnere, glaube ich. Das ist jetzt, glaube ich, zweimal verschoben worden und hat jetzt stattgefunden und war dahingehend jetzt auch deine erste Indoor-Veranstaltung, wenn man so will, oder dein erstes Indoor-Event seit Beginn Corona, wo du dich so grundsätzlich erstmal drauf eingelassen hast, mit speziellen Maßnahmen wieder für dich, aber die erste bewusste Entscheidung wieder für ein Event irgendwo so ein bisschen. Richtig?
Ja, ich denke, also noch geht das noch. Momentan haben wir die niedrigste Inzidenz des gesamten Jahres.
Hm.
Da geht das vielleicht noch. Halt mit FFP3-Maske und vorheriger Testung und guter Wahl der Sitzplätze.
Hm.
Mal gucken, wie lange noch.
Ja, aber konntest du es insgesamt tatsächlich genießen?
Ja,
das war ja, so,
sicher so.
Das war ja so ein bisschen meine Sorge. Als du gesagt hattest, ja, ich kann mir das immer noch nicht so vorstellen, wie es da dann da so ist, in dem Saal, wie eng oder so sitzt man da, dass es vielleicht etwas ist, wo du sagst, nee, ich fühle mich hier so gar nicht wohl oder so. Ja, aber dem war, glaube ich, nicht gegeben. Es war eine sehr unterhaltsame Show, obwohl es gute 3 Stunden dann doch insgesamt ging, glaube ich. Ne?
Ja, ich sag ja auch mal, 3 Stunden sind halt, also 3 Stunden sind in Ordnung für solche Sachen. Das habe ich auch bei unseren Lesungen immer schon gesagt, dass passt ein, also es passt, das ist nicht so viel.
Ja. Ja. Gut. Mag sein, dass ich würde im Normalfall sagen, 3 Stunden ist halt schon echt auch eine Grenze irgendwo von so einer Veranstaltung, wenn man da so die ganze Zeit auch sitzt. Also ja, die haben da nochmal so eine 1/4 Stunde Pause gemacht, aber die reißt es ja dann auch nicht so wirklich raus. Ja. Naja. Jetzt läuft gerade die WM.
Jetzt?
Ich weiß nicht, ob jetzt von der Uhrzeit konkret, aber wahrscheinlich schon. Es ist jetzt fast 18 Uhr. Da wird wahrscheinlich schon irgendein Spiel laufen. Mhm. Ja. Du hast noch gar nichts geschaut, ich auch nicht. Und es geht uns auch heute gar nicht darum, irgendwie nach außen groß zu kommunizieren. Wir schauen nicht, sondern wir haben uns diese Woche darüber amüsiert, was dann doch als erste positive Botschaft rund um Katar. Also ich meine, wir gucken zwar nicht, aber wir kriegen ja trotzdem die Artikel, die Zeitungsartikel, die Social Media Posts, die Fernsehbeiträge mit der Kritik dazu, die kriegen wir ja schon durchaus mit. Kannst du dich an die erste positive Botschaft erinnern, die so aus der WM heraus entstanden bei dir angekommen ist, sei es via Social Media oder auf irgendeinem anderen Weg?
Ja, also erstmal die Umkleidekabine vom japanischen Team und die die Tribünen, die danach dann wieder gesäubert wurden, war letztes Mal, glaube ich, auch schon. Das ist schon cool.
Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das die erste positive Botschaft ist. Die japanischen Fans haben A, wieder ihre Tribüne sauber gemacht, ganz anständig. Noch beeindruckender empfand ich aber, und das weiß ich nicht, ob das beim letzten Mal auch schon so war oder ob das jetzt einfach nur erstmals dann auch irgendwo sichtbar gemacht wurde, dass die japanische Mannschaft nach einem Sieg gegen die deutsche Mannschaft, was ja für die wirklich schon auch ein Grund wäre, einfach mal zu sagen, komm, jetzt lassen wir mal richtig die Sau raus und hinterlassen dementsprechend versehentlich vielleicht auch sogar eine Umkleidekabine, wie sie es nicht gehört. Und die machen da picopello sauber, falten dann noch irgendwie so kleine Schwalben, glaube ich, bedanken sich in drei verschiedenen Sprachen nochmal auf so einem Zettel. Das ist schon, das ist auch keine Show, das sind gelebte Werte Japans, kann man das so sagen?
Ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, was das angeht, aber...
Du bist doch voll der Anime-Fan geworden.
Das stimmt.
Ja, da habe ich gedacht, du hättest dadurch auch ein bisschen Kultur Japans eingesaugt oder so.
Ja, also man soll es nicht komplett schönreden. In Japan ist halt, in Japan gibt es zum Beispiel auch große Probleme, was so Nationalismus und Monarchismus angeht und sowas. Also es ist auch nicht komplett so, dass jetzt in der gesamten Gesellschaft ist auch nicht so, dass dort jetzt praktisch in der gesamten Gesellschaft es so ist, dass immer nur so das Gemeinwohl zählt und alle sich dem so unterordnen, so ist es jetzt nicht, aber ich habe auch das Gefühl, also ich stelle mir auch oft vor, dass ich mich dort so in dem sozialen Gefüge manchmal wohler fühlen würde als hier in Deutschland. Das schon.
Okay.
Und ich denke auch, also das sind.
Aber dir würden trotzdem spontan wahrscheinlich über 100 Länder einfallen, wo es dir unangenehmer wäre, dich dort aufzuhalten, oder?
Ja.
Insgesamt, jetzt meine ich von der Gemengelage, ist es schon so, dass es uns in Deutschland ja enorm gut trifft. Aber so, du würdest sagen, Japan wäre noch so eine Schippe drauf, oder gäbe es noch andere Länder, wo du sagen würdest,
das ist nicht nur eine Schippe drauf, sondern es hat in den letzten 2-3 Jahren ja schon massiv nachgelassen.
Mhm.
Also überhaupt praktisch ja alle westlichen Staaten sind ja seit 2020, was so das Maß, in dem man von zivilisiert sprechen kann, ja massiv abgestiegen seit dem Umgang mit der Pandemie. Und da ist es schon so, dass, gut, Japan hat momentan auch hohe Corona-Zahlen, aber es ist halt trotzdem so, dass zum Beispiel, was dort Masken tragen angeht, ist die Disziplin halt einfach viel, viel, viel höher. Und da fühlt man sich natürlich wohler, selbst ja, auch ganz unabhängig von den Zahlen, wenn man einfach weiß, die anderen Menschen sorgen sich darum, dass man selbst nicht krank wird.
Mhm.
Und das ist, denke ich, das ist eine ähnliche, also ich sehe das da eine ähnliche Einstellung hinter wie hinter dem Aufräumen.
Das meine ich ja mit den gelebten Werten irgendwo so ein bisschen, dass das, so wie wir uns ja immer sehr, sehr häufig anmaßen, jeder, der hierher kommt, muss sich unsere Kultur aneignen und sonstige Dinge, ist es ja immer erstmal die Frage, was ist diese deutsche Kultur? Das ist ja schon mal so die grundsätzliche Frage. Während man es da irgendwo, man Japan immer mit so wirklich sehr immens mit Höflichkeit und mit Respekt und auch mit Begrifflichkeiten wie Ehre im positiven Sinn in Verbindung bringt. Wobei es da sicherlich auch sehr schnell, wie du eben schon sagtest, auch in der Huldigung monarchischer Strukturen oder so endet. Hm. Na spannend. Aber Japan wäre schon ein Land, was dich mal reizen würde, glaube ich, ne?
Schon, ja.
Auch der Shinkansen ist ja noch offen.
Der Shinkansen sowieso und der Fuji, der Vulkan und einiges tatsächlich. Auch geschichtlich ist es halt einfach cool. Also spannend, nicht cool, aber spannend.
Mhm.
Und ja, ich finde es halt, also ich finde es grundsätzlich halt einfach die Einstellung gut, nicht durch die Welt zu gehen und praktisch alles so komplett drauf zu scheißen, wem man was hinterlässt, sondern mal halt zu schauen, was man hinterlässt und sich auch darum zu kümmern. Das finde ich halt schon sympathisch.
Mhm. Ich war so, mir ist das Ganze so, als es mir so aufgefallen hat, ich gedacht, ich glaube, das Japan-Trikot wäre das Trikot, was ich bei, wenn ich jetzt zur WM irgendwo ein oder auch so ein Trikot tragen würde. Das Japan-Trikot, das sieht doch noch nett aus. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Sieht ja, wirklich ganz gut aus.
Oder bekannt gegeben über mein Lieblingsanime.
Wie bekannt gegeben über dein Lieblingsanime?
Naja, das Trikot des japanischen Teams wurde praktisch publik durch mein Lieblingsanime, der veröffentlicht wurde.
Wie das denn?
Naja, es ist ein Sport-Anime halt, wo es darum geht, dass die japanische, oder dass es so einen, praktisch so eine Initiative gibt, die japanische Mannschaft zum Weltmeister machen möchte. Und dadurch soll halt praktisch in so einem richtigen, so, wird so ein richtiges Camp eingerichtet, wo praktisch der Beste, wo man den besten Stürmer der Welt sozusagen finden und so trainieren möchte.
Mhm.
Und dann müssen die halt richtig in so einer Anlage leben, die abgeschottet ist vom Rest der Welt. Und müssen so in verschiedenen Gruppen, also eigentlich so eine Art, das ist fast schon so ein totalitäres System, die sich so unterordnen müssen.
Okay.
Um praktisch genau so herauszufinden, wer der Beste ist. Und sie müssen in Spielen gegeneinander antreten. Und dabei wird halt komplett diese ganze, irgendwie dieses so Mannschaftsgeist und sowas auch wird komplett geschissen. Sondern es geht einfach nur darum, dass praktisch wer sich jetzt als Einzelspieler am besten durchsetzt. Und wer dann irgendwie anderen zum Beispiel den Ball gibt, damit das eigene Team gewinnt, kommt dann eigentlich in Probleme, also wird er dafür bestraft und es gibt dann immer die Regelung, dass zum Beispiel, man spielt praktisch im Team und das Team, das gewinnt, kommt zwar weiter, die anderen fliegen raus, außer die Person aus dem Verliererteam mit der meisten Anzahl an eigenen Toren und dadurch ist es dann halt immer so, dass viele dann lieber darauf setzen, alleine halt diesen Platz zu bekommen.
Okay, also sehr Individualismus fördernd quasi schon. Innerhalb eines Teams. Okay.
Und ja, das ist halt oder in dem Anime, also ursprünglich war es ein Manga, Blue Lock, und davon kommt jetzt ein Anime, also ist schon ein Anime gekommen mit den ersten Folgen. Und genau, da geht es halt um den Ablauf in dieser Anlage praktisch. Und das Ziel des Ganzen ist halt in dem Anime halt ist praktisch, das japanische Team so zum Weltmeister zu machen. Und da hat man halt auch, oder in dem Manga wird halt auch so auf die japanische Kultur verwiesen, dass Fußball als Sport einfach praktisch, dass Japan keine große Fußballnation bis jetzt war, weil Fußball als Sport der Einstellung der japanischen Gesellschaft nicht entspricht, wo praktisch eine Person auf dem Feld frei ist und in verschiedene Rollen praktisch muss und keine fest praktisch definierte Funktion hat so, sondern das dynamischer ist und genau, dass man das praktisch so überwinden müsste, damit um Japan zum Weltmeister zu machen. Und in diesem Manga oder diesem Anime tragen halt alle diese Trikots, die jetzt auch die japanische Nationalmannschaft trägt.
Okay, und das ist bewusst so bekannt gegeben worden? Ja. Oder die Japaner haben vorher die Daten schon an die Manga-Firma, also der Manga wird ja wahrscheinlich nicht produziert vom japanischen Fußballbund. So, das heißt, irgendwo muss da ja eine Verbindung bestehen, gleich welcher Art, hat man das nachgeahmt? Also, ist das Zufall oder?
Nee, glaube ich, man hat das abgestimmt. So. Das
okay. Okay. Ja, spannend. Spannend. Ja, ansonsten ist da eigentlich noch nicht so viel, viel Positives zu mir durchgedrungen insgesamt, was die WM angeht, ja. Aber was Positives zu mir durchgedrungen ist, ist, deine Schwester tritt beim Lesewettbewerb in der nächsten Runde an, ja. Hm. Überrascht dich das, oder?
Weiß ich gar nicht, weil es überrascht mich nicht wirklich. Es ist auch nicht so, dass ich denke, klar, weil das, also die erste Runde des Lesewettbewerbs hat nichts damit zu tun, wie gut man liest, sondern das wird jetzt erst interessant, weil jetzt muss ich ja von einer Jury lesen, die entscheidet. Jetzt geht es tatsächlich darum, wie gut sie liest. In der ersten Runde, kann man eigentlich nicht wirklich vorhersagen, wer da weiterkommt oder nicht. Das ist wie Würfeln.
Na, schon der am besten liest, oder
nein.
Nicht? Nein.
Nein. Ich hatte zum Beispiel, ich musste ja denselben Lesewettbewerb machen. Ich hatte eine glatte 1. In den Bewertungseinheiten war ich überall richtig weit vorne, aber war ganz, ganz, ganz hinten dabei in der Wertung am Ende, wenn es ums Weiterkommen ging.
Wie in der Wertung?
Na, es gab ja einmal, das Ganze war ja praktisch wie eine Arbeit. Das wurde von der Lehrerin bewertet, wie üblich.
Ja.
Da hatte ich eine 1.
Ja.
Und dann gab es praktisch, war der Lesewettbewerb ja auch noch einen Wettbewerb. Da haben die SchülerInnen abgestimmt. Und da war ich ganz hinten.
Ah, okay. Okay. Und wie ist da die Bewertung gelaufen? Man musste sich von allen Lesenden den Besten aussuchen oder du hast eine gewisse Punktzahl gekriegt? Punkte. Okay, und dann am Schluss wurde man dann anhand der Punkte, wusste man dann, okay. Das heißt, ich hätte aber auch, wenn du jetzt genauso gut gelesen hättest wie der Mats und der Peter, dann hätte ich euch allen dreien auch 10 Punkte geben können. Oder
gab's eine Abstufung.
Oder musste mich früh entscheiden. Ja, okay, dann in deiner alten Klasse kann ich mir das vorstellen. Dann bist du unabhängig von der Qualität vielleicht schnell derjenige, der doch nicht so
viel. Ja, aber selbst wenn man allen gleich viele Punkte hätte geben können, wäre ich ganz unten gelandet. Das hatte da gar keinen Einfluss.
Ja, das kann gut sein.
Aber
ja.
Von solchen Leuten will ich auch nicht zum, ich möchte keine Ehrung oder ich möchte praktisch keine Ehrung annehmen, die von denen kommt dann.
Mhm. Also du wirst dann den Reichel Reich Ranitzky, den Reichel, um Gottes Willen, den Herrn Reich Ranitzky nachmachen und würdest diesen Preis nicht annehmen. Ganz dramatisch, oder?
Ja. Also, ja, keine Ahnung. Es wär mir halt eigentlich relativ egal.
Du willst ihn einfach nicht haben.
Ja. Ich hätte halt gern für die Jury gelesen, aber wenn ich mich dafür erst vor denen qualifizieren muss, nee.
Gut, deine Schwester hat so Lesen tatsächlich jetzt so als ihr Hobby entdeckt, ne? Also das, was du an Zeiten sehr, sehr früh in den Rechner irgendwie, in irgendwelches Erarbeiten, das ist jetzt das so ungefähr die Zeit, na nicht von der Menge noch nicht die Zeit, aber sie liest schon sehr, sehr viel. Ja, sie liest sehr, sehr viel. Von daher glaube ich schon, dass sie da nicht nur aus Beliebtheit jetzt in der Klasse gewonnen hat, das glaube ich nicht, sondern dass sie wirklich auch gut
gelesen hat. Aber es spielt halt bei der, also selbst wenn sie gut gelesen hat, es spielt in der Bewertung, wie, also zumindest bei mir hat es halt absolut keine Rolle gespielt.
Ja, das kann ich mir.
Das heißt, sie hätte auch, selbst wenn sie gut gelesen hat, sie hätte auch scheiße lesen können, hätte wahrscheinlich trotzdem dasselbe Ergebnis bekommen.
Das stimmt. Ja.
Und so eine Verantwortung kann man halt den anscheinend einfach noch nicht so zu, also das funktioniert anscheinend einfach nicht. Weil es ist ja wirklich, das ist ja eigentlich ein offizieller Wettbewerb, der auch bis zur Bundesebene geht. Und wenn man solchen Leuten dann dort praktisch ja zulässt, die Besten in der ersten Runde rauszusortieren, dann ist das ja auch für die Schule schlecht. Also dann ist das ja auch, es widerstrebt der Gemeinschaft so. Weil man damit ja bewusst auch die Schule schlechter stellt. Wenn man Leute hinschickt, die einfach nicht besser lesen, also die, wenn man nicht die Leute hinschickt, die am besten lesen können.
Ja, vielleicht ist das aber auch eine unterschiedliche Wahrnehmung darauf, was die Definition oder was muss derjenige mitbringen oder diejenige, die dort dann die Schule repräsentiert, was am besten. Da gibt es ja sicherlich einen Bewertungsbogen. Gibt's
ganz festgelegt. Ich war ja in der Jury dieses Jahr in meiner Schule und da gibt es ganz festgelegte Kriterien, die ich mir vorher auch angeschaut habe und die ich als ich praktisch gelesen habe, zu 100% erfüllt habe. Und das spielt aber halt einfach keine Rolle. Es spielt jetzt in der nächsten Runde praktisch, wenn die KlassensiegerInnen der Schule gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer repräsentiert die Schule, dann ist es wie gesagt eine Jury und die gucken auf die Kriterien und bewerten, hoffe ich mal, fair. Aber das in den Klassen kannst du vergessen.
Okay. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann ist das ein guter Zeitpunkt für unsere Werbepause. Oder? Ja, Prost. Heute trinken wir Pauls Malz. Paul ist einer unserer Unterstützer auf Steady und hat ein Paket mit einer Malzbiertaufe gebucht. Deswegen trinken wir heute das köstliche Pauls Malz. Ende der Werbung. Und vielen Dank nochmal an Paul. Du warst auf Klassenfahrt.
Ja.
Und es war, ich kann ja meistens immer nur das Feedback werten und zusätzlich vielleicht noch so einschätzen, wie gestresst warst du so oder wie kaputt wirkst du. Und du bist noch nie so entspannt von der Klassenfahrt zurückgekommen.
Ja, es lag aber auch daran, ich weiß nicht, bisher war es irgendwie nach den Klassenfahrten immer, ich weiß nicht, da waren irgendwie immer problematische Phasen, wo ich gar nicht weiß, wie viel die mit der Klassenfahrt zu tun haben. Kann auch zum Teil Zufall gewesen sein bei einigen, aber das stimmt, diesmal ging es danach.
Wo warst du und warum war es so cool?
Ich war in Bremerhaven, es war cool, weil das Motto halt, also weil es thematisch um die Klimakatastrophe ging.
Was habt ihr da so getrieben?
Na, wir waren im Bremerhaven, ist ja halt, liegt ja direkt an der Küste, ist halt vom Meeresspiegelanstieg betroffen und wir waren im Klimahaus. Und haben uns dort halt, sind dort praktisch die ganze Ausstellung gegangen, 2 Tage lang. Waren am Hafen und haben uns die, als Standort für Offshore-Windanlagen angeschaut. Das war schon interessant.
Und hast du da auch irgendwas richtig Neues für dich so mitgenommen? Irgendwas, was die, also aus einem Bereich, wo du sagst, boah, das wusste ich jetzt so überhaupt nicht? Oder waren das alles nur nochmal für dich so praktische Anschauungsbeispiele, Beispiele für Dinge, die dir eigentlich soweit klar waren?
Schon, ja. Also, keine Ahnung, mit der Technik von Offshore-Anlagen habe ich mich nicht so ausgekannt. war ganz, schon ganz cool, so Unterseekabel oder so dann dort halt mal zu sehen, auch wie groß sie sind eigentlich. An reinem Fachwissen jetzt, wir hatten auch, also wir waren bei einem Vortrag von der Meteorologin vom Deutsch, also vom Klimahaushalt, da habe ich halt mich, also ich habe mich viel mit ihr unterhalten und viele Fragen gestellt, um da darüber zu diskutieren. Das war schon, also es war einfach, hat Spaß gemacht. Jetzt ganz, also grundlegend neues Wissen, glaube ich eher nicht, aber das, also das ist auch schwierig bei so einem Thema, weil ich meine, also die Grundlagen sind da halt recht eng eigentlich.
Okay. Und es war eine Klassenfahrt, die wo wir uns im Ursprung gar nicht vorstellen konnten, wie soll das überhaupt funktionieren? Ja, also du, normalerweise ist es ja so, dass du bemaskest, also selbst auf der Osteuropa-Tour hast du ja nachts in den Schlafwagen mit Maske geschlafen, quasi insgesamt. So, das war ja für die Klassenfahrt jetzt nicht unbedingt eine Option. Oder war auch eine Option. Das ist
für die Abschlussfahrt ja nach wie vor.
Du hast es tatsächlich für dich so insgesamt einfach eine Lösung gefunden, wie es funktioniert, beziehungsweise nicht du für dich, sondern auch mit großartiger Unterstützung von eigentlich der gesamten Klasse inklusive des Tutors, oder?
Ja.
Magst du davon vielleicht mal ein bisschen erzählen?
Ja, also ursprünglich war halt, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich überhaupt mit kann, weil als ich das im Frühjahr gelesen habe, November 2022, auf gar keinen Fall. Hm. Aber es war dann ja doch, also bis jetzt ist es ja noch einigermaßen nicht entspannt, aber besser als ich erwartet habe und stabil. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich halt mir wieder FFP3-Masken hole, wenn ich mir besonders sensitive Tests hole und die alle mitschleppe, geht das. Was halt definitiv nicht geht, ist mit Leuten, gerade in der Altersgruppe, die viele Kontakte in der Schule haben, so ungeschützt, ohne Maske in einem Zimmer schlafen. Das heißt, entweder es braucht halt wirklich engmaschige Testungen, dass halt wirklich sichergestellt ist, direkt vor dem Schlafengehen dann auch getestet wird und man dann höchstens so diese sechs Stunden halt praktisch hat und danach wieder Maske auf. Oder es muss halt eine andere Regelung gefunden werden, wie man sich da schützen kann. Und das hat dann auch funktioniert. Also es hätte funktioniert durch die Testung, weil alle bereit waren, sich zu testen täglich. Und es hat dann auch funktioniert, indem ich allein in einem Zimmer war.
Hm. Okay. Und wie habt ihr das beim Essen gelöst?
Beim Essen, das war tatsächlich noch einer der Knackpunkte. Da war es dann immer so, dass wir, es war praktisch so ein Saal und mein Tutor hat dann einfach, also er hat mir einfach gesagt, ich soll es erstmal machen und gucken, wie halt die Reaktionen sind. Und im Zweifel kann man es dann ausdiskutieren. Wir haben dann einfach die Fenster halt aufgerissen. Und ich habe mich ins Fenster so gesetzt, also direkt ans Fenster dran daneben, habe das Essen so auf dem Schoß und habe dann da halt gegessen.
Hm.
Und das hat meistens geklappt. Einmal gab es halt Anschiss, dann habe ich mein Essen genommen, bin auf mein Zimmer gegangen, habe da alleine gegessen, aber ansonsten...
Weil es halt auch sehr kalt war, glaube ich wahrscheinlich.
Es war extrem kalt.
Das war ja die sehr kalte Woche jetzt, Klassenfahrt. Und dann offenes Fenster heißt ja dann nicht nur, der arme Junge friert im Fenster, sondern es hieß auch für alle anderen, sie sitzen in der Kälte.
Ja, das stimmt.
Ja. Okay.
Aber immer wenn es da irgendwelche Probleme gab, wurde ich eigentlich so verteidigt, also ich wurde eigentlich verteidigt und ich musste eigentlich nichts wirklich selber regeln, sondern es wurde so für mich geregelt. Also eigentlich, ja, es war problemloser als ich, also problemärmer als ich erwartet habe.
Hm. Und das würdest du sagen, ist eine Leistung deiner gesamten Klasse, deines Tutors oder so 50-50 insgesamt so?
Das meiste hat schon mein Tutor geregelt, aber
ja.
Man hat gesehen, wäre es jetzt drauf angekommen irgendwie, dann hätte der Kurs sicherlich auch geholfen. Also es hätte schon irgendwie geklappt.
Und du kannst grundsätzlich quasi dann in so eine Reise einfach mit dem guten Gefühl gehen, zu sagen, ich muss noch nicht wissen, wie es genau funktioniert, aber ich weiß, es wird eine Lösung geben. Ja. Kann man das so zusammenfassen, so ein bisschen? Hm. Das ist sicherlich ein angenehmes Gefühl, oder?
Ja.
Weil du hast ja auch sehr häufig schon Situationen gehabt, oh mein Gott, verdammte Scheiße, wie soll das jetzt gehen insgesamt? Also quasi direkt umgekehrt, wo dich das dann auch psychisch unter Druck setzt irgendwo so ein bisschen.
Ja, das ist dann halt, keine Ahnung, wenn so Leute denken, ich sag dann irgendwas und sie nehmen es nicht ernst und meinen, ja, wenn die Situation dann schon da ist, dann wird sich das schon irgendwie regeln lassen, aber sie machen sich selbst keine Gedanken darüber, wie und wundern sich dann, dass das Problem ja immer noch da ist und dass ich jetzt gar nicht es doch anders mache, als ich gesagt habe. Und dann entstehen halt solche Situationen. Mhm. Das ist halt auch schon passiert. Ist nicht auf der Klassenfahrt, aber.
Aber würdest du, das klingt jetzt bei dir immer so ein bisschen durch, als sind eigentlich immer andere so ein bisschen schuld an der Misere. Würdest du zumindest zugestehen, dass es einfach gewisse Informationen gibt, die teilweise von dir nicht rechtzeitig an andere weitergegeben werden?
Nein.
Also sowas wie jetzt, wenn du irgendwas Dringendes für die Schule oder sonst was brauchst, was noch irgendwie ausgedruckt und unterschrieben werden muss und so weiter, dass das dann irgendwie immer so auf den letzten Drücker von dir dann irgendwie so an Mami oder mich weitergegeben wird?
Ich mache alles so schnell, wie ich es kann, und es ist per Definition unmöglich, es schneller zu machen, als ich es kann. Das heißt, ich habe mir eigentlich nichts vorzuwerfen.
Okay, das ist per Definition schon unmöglich, dass das schneller geht.
Ich kann das nicht schneller
aber
machen,
das, als das kann. Aber wirklich. Das könnte man ja, das würde man ja wissenschaftlich widerlegen können zum
Nein,
Beispiel.
Das ist ja ganz einfache Kausalität. Es ist nicht möglich, etwas schneller zu machen, als ich es kann. Ich kann es maximal so schnell machen, wie ich es kann. Das ist eine ontologische Grundaussage.
Ja, aber wenn, zu, alles so schnell, aber wenn zum Beispiel eine Mail von Herrn A. an dich kommt mit Informationen, die an uns weitergeleitet werden müssten, dann wäre es ja zum einen schon mal davon abhängig, ob du zum Beispiel einmal pro Tag regelmäßig deine E-Mails abrufst oder ob das gelegentlich auch mal 5, 6, 7 Tage gar nicht passiert insgesamt.
Ja, also
wenn man sich da dann einen täglichen Rhythmus als Mindestmaß dann aneignen würde, wäre ja schon mal sichergestellt, dass alles, was man bekommt, entweder mit einer zu kurzen Antwortfrist versehen ist oder du es zu spät weitergeleitet hast. Aber es könnte nie passieren, dass Mami abends von dir irgendwas bekommt, was sie am selben Abend noch alles erledigen muss. Das meine ich damit.
Ja, das ist halt zeitlich so momentan einfach nicht machbar. Ich mache alles genauso gut, wie ich es kann. Maximal.
Mir ging es jetzt nur um diese Aussage, dass das per Definition nicht schneller geht. Dem würde ich widersprechen, Nein. weil es ja zum Beispiel schneller gegangen wäre, wenn wir jetzt anstatt der täglichen E-Mail-Checkung die stündliche E-Mail-Checkung
Ja, und genau hätten. Das ist halt eben nicht möglich. Ich mache es genauso schnell, wie ich kann. Und schneller geht es halt nicht. Das ist einfach so.
Okay.
Und so ist das immer bei allen Situationen. Und Corona ist ja sowieso das Paradebeispiel für Dinge, an denen alle anderen schuld sind, außer ich.
Ja, dem würde ich halt nicht immer zustimmen, ne? Also ich würde schon sagen, dass es viele Situationen gibt, wo du auch zumindest deinen Beitrag zugeleistet hast insgesamt, dass die Situation nicht besser oder einfacher vielleicht auch zu regeln ist.
In der Pandemie habe ich immer meinen Beitrag dazu geleistet, dass alles so gut wird, wie es nur geht. Immer. Seit 2020, jeden Tag. Da habe ich mir 0,0000 vorzuwerfen.
Ja gut, es ist ja auch kein Wettbewerb des täglichen Messens, welchen Beitrag wann, wie, wo, wer geleistet hat. Darum geht es ja gar nicht. Es ist halt so, dass im Umkehrschluss es sehr, sehr häufig aus deiner Richtung sehr, sehr vorwurfsvoll in Richtung Mami oder in Richtung mich geht, finde ich. Und das finde ich halt in sehr, sehr vielen Situationen vollkommen ungerechtfertigt. Ja.
Sehe ich anders.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und wir sind ja mittlerweile auch stark genug, um auch zu verkraften, dass wir beide einen unterschiedlichen Blickwinkel auf etwas haben und du dann einfach nach einer Zeit erst lernst, Papsi hatte recht.
Nee. Es war halt tatsächlich mittlerweile so, dass immer, wenn ich vor irgendwas gewarnt habe, dass etwas zum Problem werden wird, dass es dann auch zum Problem wurde. Und immer, wenn du irgendwas für ein Problem hieltst und ich gesagt habe, ich schaffe das schon, das läuft alles so nach Plan, dann habe ich es auch immer noch eingehalten. Also
das war immer so. Also das ist jetzt doch eine sehr selektive Auswahl an Erinnerungen, die du dir da zurechtschusterst.
Bei den wirklich wichtigen Dingen, mit den wichtigen Dingen meine ich die Dinge, die Wochenendrebell betreffen, die Dinge, die somit ja auch den Erfolg des Versprechens betreffen, die Welt zu verbessern. Da war es immer so, dass wenn du zum Beispiel im Frühjahr gesagt hast, ich hänge hinterher, ich würde das nicht mehr. Also ich würde hier praktisch momentan zu wenig machen, weil ich mit meinem Forschungsprojekt beschäftigt war. Das läuft alles exakt nach Plan. Ich bin am Ende des Jahres fertig und extrem weit. Und ich habe dann in der zweiten Jahreshälfte das alles aufgeholt, weil ich es so eingeplant hatte. Und umgekehrt warne ich jetzt wiederum seit vielen Wochen, dass es bei bestimmten Dingen nicht vorangeht. Und ich sehe tatsächlich momentan noch nicht, wie das jetzt noch klappen soll in den nächsten Wochen. Vielleicht hast du es ja genauso wie ich und du hast noch einen Plan, wie du es jetzt noch drehen willst, aber ich weiß das nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen,
dass nimmst du dir aber, deswegen sage ich ja selektiv, du nimmst jetzt eine Sache von einem Zeitfenster von einem Projekt, was über viele Monate sich erstreckt, während wir eben ja eigentlich über eine Verhaltensweise gesprochen haben, die mehrfach am Tag oder mehrfach in der Woche zumindest irgendwo Anwendung findet, nämlich dass du sehr, sehr viele Vorwürfe machst insgesamt.
Ja, aber das ganze Kleinzeugs, das Banale, das interessiert ja alles überhaupt nicht. Es geht um die
Das interessiert schon, wenn es mit Aufwand für mich oder mit Aufwand für Mami verbunden ist, finde ich schon, dass es etwas ist, was zumindest interessiert.
Ja, aber dafür habe ich, für sowas habe ich keinen Platz in meinem Kopf momentan.
Hm. Aber du musst halt schon berücksichtigen, dass auch in Mamis Kopf und in meinem Kopf nur begrenzt Platz ist, ne? Da musst du schon mit dran denken.
Muss man halt ein bisschen weiser priorisieren.
Ich denke, dass meine Priorisierung aktuell sehr weise unseren grundsätzlichen Anforderungen an dein Leben, an Mamis Leben und an Lanis Leben und auch an mein Leben, dass das schon recht effizient ausgerichtet ist.
Ich kann für mich drüber sprechen, dass es, was mein Leben betrifft, definitiv nicht effizient ausgerichtet ist.
Hm. Ja, dann werd doch effizienter, dann schaffen
wir es. Nein, also dass deine Priorisierung mit ihren Auswirkungen auf mich nicht effizient ist, da kann ich für mich sprechen.
Ja,
dass deine Aussage da unzutreffend war.
Aber die Auswirkungen auf dich spielen ja da auch nur eine untergeordnete Rolle.
Nein, die Auswirkungen auf mich spielen eine große Rolle.
Hm. Verstehe ich nicht.
Das glaube ich.
Was glaubst du?
Dass du das nicht verstehst. Das weiß ich auch.
Ich bin zu müde für so eine Diskussion. Bin ich wirklich zu müde. Ja. Aber das Letzte, was ich mir momentan insgesamt gefallen lassen möchte, weder von dir noch von sonst irgendwie, sind Vorwürfe, was die Effizienz oder die Intensität meiner Arbeit angeht insgesamt. Und mit meiner Arbeit, darunter definiere ich mal all das, wo du erwartest, dass ich mich drum kümmere, wo die Mami sie erwartet, dass ich mich drum kümmere, wo die Lani erwartet, dass ich sich drum kümmere und das, was zusätzlich tatsächlich auch von mir erwartet wird, was ich mache, um zum Beispiel meinen Job zu erledigen.
Ja, ich kann es mir, wie gesagt, nicht leisten, auf diese Dinge Rücksicht zu nehmen, weil
brauchst
meine Zuständigkeit ist es, dafür zu sorgen, dass Wochenendtabelle läuft, dafür zu sorgen, dass du dein Versprechen einhältst.
Mhm.
Und ich kann nur, was ich bewerten kann, ist auch eigentlich ganz neutral. Die Vorwürfe daraus sind dann, ergeben sich dann eigentlich nur direkt daraus. Ich kann nur ganz neutral bewerten, dass es aktuell erhebliche Missstände gibt und nicht so läuft, wie es laufen muss. Und ich weiß, dass es mangelnde Arbeit von mir nicht daran liegen kann.
Hm.
Und ich weiß, dass es dein Versprechen ist. So. Und das ist das, was sich dann daraus ergibt. Ich habe dir ja nie vorgeworfen, dass das irgendwie, dass du das willentlich machst oder dass du das praktisch bewusst irgendwie aufgibst, sondern es ist einfach die Tatsache, das, was ich sehe, was ich an auch harten Zahlen einfach erkenne, dass das ein Problem ist und dass es nicht an mir liegt.
Hm. Dann lassen wir das aus taktischen Gründen mal so stehen und diskutieren das lieber nicht weiter aus, weil es soll ja es soll ja eine positive Folge werden.
Wird aber schwierig, wenn das nächste Thema Weltklimakonferenz ist.
Das nächste Thema ist die Weltklimakonferenz. Ja. Dann sieh mal zu, wie du diese Folge zu einem positiven, in eine positive Richtung gedreht bekommst. Ja.
Ja, also,
was ist denn die Weltklimakonferenz überhaupt?
Naja, da trifft man sich halt einmal im Jahr vor allem, also die relevanten Akteurinnen, was das Thema Klima, also die für das Thema Klima zuständig sind, auch viele Staats- und Regierungschefs und einigt sich dann immer auf eine Abschlusserklärung, die unverbindlich ist, was halt die einzelnen Staaten dann national umsetzen sollen und das wird dann beim nächsten Mal abgeglichen, wie ist es tatsächlich gelaufen, dann wird darauf reagiert durch wieder neue Beschlüsse und wirklich passiert eigentlich nie was, aber man trifft sich halt trotzdem so einmal im Jahr.
Okay. Und die Klimakonferenz dieses Jahr war in Ägypten.
Ja.
Und was gibt es davon Spannendes zu berichten?
Also vor der Weltklimakonferenz gibt es immer einen Klimazustandsbericht von der WMO veröffentlicht, der praktisch die wissenschaftliche Basis oder die wissenschaftliche Diskussionsbasis dann für die Verhandlungen liefert. Und der enthält dieses Jahr die Aussagen, dass die letzten 8 Jahre bis zur Veröffentlichung die weltweit heißesten überhaupt seit Beginn der Aufzeichnung waren, dass der weltweite Meeresspiegelanstieg doppelt so schnell war wie zu Beginn der 1990er, dass Europa sich noch in den letzten 30 Jahren deutlich schneller erwärmt als der globale Durchschnitt um 0,5 Grad pro Jahrzehnt, dass die Methankonzentration nicht nur weiter zugenommen hat, sondern sogar so schnell zunimmt wie noch nie zuvor, dass die Gletscher auch so schnell schmelzen wie noch nie zuvor und dass sie von 1997 bis 2021 im Schnitt 30 Meter an Dicke verloren haben. Und dass es 1,5 Grad Celsius-Ziel realistisch nicht, also kaum noch einzuhalten ist. Und das war praktisch die Ausgangsbasis. Und was dann passiert ist, oder was eigentlich geht vor allem um das, was nicht passiert ist, man konnte sich nicht darauf einigen, dass der Energieumsatz durch Öl und Gas zurückgehen muss. Also diese Aussage hat es nicht in die Abschlusserklärung geschafft. Dann sollte es ein Arbeitsprogramm geben, das wo konkret dokumentiert werden muss, sozusagen, wie die Minderung von Treibhausgasen geschehen soll, national, also jede Nation muss das machen. Sollte es ursprünglich bis 2030 geben, gibt es jetzt nur bis 2026. Die Klimaschutzpläne von vielen Nationen wurden wieder als unzulänglich entlarvt, aber die Anpassung bis zur nächsten Weltklimakonferenz bleibt freiwillig. Die Emissionen, globalen Emissionen müssten ja, was die Wissenschaft so aussagt, vor 2025 schon ihren Höhepunkt erreichen und danach extrem schnell sinken. Auch diese Aussage wurde halt nicht aufgegriffen in der Abschlusserklärung. Und das, was man vielleicht als kleinen Erfolg bezeichnen kann, ist, dass es einen globalen Schutzschirm geben soll, also einen Fonds praktisch, der Reparationen enthält für die Länder, für die MAPA, also die Most Affected People and Areas, für die Länder und Regionen, die am meisten betroffen sind von den Folgen der Klimakrise. In dieser Region leben insgesamt 3,3 Milliarden Menschen und es wurde halt heftig darum gestritten, wer jetzt dort reinzählt und wer zahlen muss und wer noch empfängt. Aber die Grundidee ist halt, dass die Hauptverursacher die Hauptleidtragenden entschädigen müssen. Und ja, da hat man sich jetzt eben auf das Regelwerk geeinigt. Aber es gibt halt keine konkreten Summen bis jetzt, die genannt wurden. Und es gibt eben diesen globalen Schutzschirm, wo Deutschland bis jetzt aber erst 170 Millionen Euro überhaupt versprochen hat. Und das ist halt 170 Millionen Euro. Alleine die A-Flut hat halt 8,2 Milliarden Euro an Versicherungsschäden verursacht. Das heißt, es reicht halt nicht mal für eine einzelne klimabedingte Katastrophe. Und sowas passiert halt weltweit eigentlich ja mehrmals im Jahr. Und insgesamt sollen die Kosten bis 2050 ja, also die Klimaschäden sollen halt ab 2050 auf über 1,5 Billionen Euro pro Jahr schon wachsen. Und da sind halt diese 170 Millionen ja eigentlich nichts. Was auch noch verhindert werden konnte, ist, dass der Konsens halt von Paris und Glasgow, von den anderen Konferenzen noch aufgeweicht wird. Das ist dann auch nicht passiert, also immerhin, das stand halt tatsächlich noch zur Debatte oder zur Furcht, dass sogar die Ergebnisse von den letzten Konferenzen noch ja teilweise rückgängig gemacht werden. Aber darüber kann man sich halt eigentlich auch nicht wirklich freuen. Also insgesamt wieder ein ziemlich desaströses Ergebnis eigentlich, aber ja, halt auch jetzt nicht unerwartet.
Und habe ich das richtig mitbekommen, dass China sich eigentlich positioniert hat als ein Land, welches Geld Zuwendung erfahren soll, weil es zu den Leidtragenden der Klimakrise gehört?
Ja.
Ja. Das ist aber ein Antrag, der vermutlich nicht so ganz, oder ein Ansatz, der nicht ganz aufgegangen ist, oder?
Nein, ist er nicht. Also, wie gesagt, ursprünglich wollte die Volksrepublik China halt tatsächlich, weil sie als Entwicklungsland klassifiziert werden sollte, was das angeht zumindest, noch Geld halt empfangen. Und da haben sich halt vor allem die EU und die USA entgegengestellt, weil in absoluten Zahlen sie halt auch mittlerweile, zumindest was aktuell betrifft, die Hauptverursacher sind. Historisch natürlich nicht, weil einfach Europa halt schon 1800 irgendwas ja angefangen hat mit dem Treibhausgas emittieren und China ja erst seit einigen Jahren so wirklich groß dabei ist. Deswegen ist historisch, ist Europa schon weiterhin Hauptverursacher, aber China hat halt aktuell einen Großteil an den momentan ausgestoßenen Emissionen. Sie sind halt tatsächlich auch stark betroffen von den Folgen, das ist schon so. Also die Küsten sind extrem dicht besiedelt und der Meeresspiegel steigt dort schnell. Also das ist definitiv so. Und es ist ja so, dass vor allem das Hinterland auch sehr von Landwirtschaft abhängig ist. Und da sinken die Erträge definitiv durch zunehmende Extremwetterereignisse. Also sie sind tatsächlich auch stark betroffen, aber sie sind halt auch mit Verursacher. Deswegen hat sich das dann so nicht durchgesetzt.
Hm.
Aber das war tatsächlich der Verhandlungspunkt, wegen dem ja auch nochmal verlängert werden musste.
Was hast du für einen Blick auf so eine Konferenz? Also wie blickst du da drauf, wenn das so einmal so davor ist, das etwas, wo du sagst, oh yeah, jetzt so Klimakonferenz, hoffentlich passiert jetzt das und das, wo du wirklich mitfieberst, oder ist das etwas, was nur noch so als Grundrauschen an dir vorbeigeht?
Ja, also das war, man kriegt natürlich schon mit, und das ist schon eigentlich auch irgendwie so eine große Sache, aber es war halt, man erwartet halt auch nichts anderes mehr, und dann kriegt man wieder sowieso nur schlechte Laune und hat dann auch nichts mehr so richtig Lust, wenn man das liest. Und das war diesmal halt auch wieder so, weil man hat schon keinen Bock mehr, wenn man den Bericht, also wenn man praktisch den Ausgangsbericht dafür gelesen hat. Und dass dann, nachdem so ein Bericht vorgelegt wird, es halt ernsthaft darum geht, ob man nun die Einigung von zuletzt doch mal aufweicht oder nicht, das weiß ich halt gar nicht, was ich dazu noch sagen soll eigentlich.
Ja, okay, verstehe. Was wäre für dich eigentlich so das Mindestmaß dessen gewesen, wo du gesagt hast, das hätte ich eigentlich erwartet, dass dann wär's ein guter Klimagipfel gewesen. Was wäre das gewesen? Gäbe es da so ein, zwei Kernforderungen oder Ansätze, wo man sagt, da hätte man sich in der Runde mindestens drauf einigen müssen?
Also man hätte halt definitiv Öl und Gas festhalten müssen, dass dort die globale Gemeinschaft aus diesen Energieträgern aussteigen muss, aus wie aus der Kohle. Es müsste ganz verbindlich so sein, dass halt die Staaten tatsächlich, dass die verursachenden Staaten die vollen Kosten für alle klimabedingten Schäden übernehmen müssen. Das geht, wie gesagt, in die Billionen pro Jahr. Und es müsste halt auch die Möglichkeit geben, dass es eine Instanz gibt, eine globale Instanz, die sanktionieren darf, also die Staaten auch wirklich dann im Zweifel, dass dann auch dafür gesorgt wird, dass diese Staaten dann auch zahlen müssen.
Ich sehe es schon.
Was?
Ich sehe es schon auf der Bildtitelseite. Sie fordern, jetzt kommt die Klimapolizei.
Ja, also, keine Ahnung, es ist halt, ich meine, das Pariser Klimaabkommen ist ja ein völkerrechtlich bindender Vertrag. So, und das heißt, dazu gehört ja, oder zu einem verbindlichen Vertrag gehört in der Regel auch immer irgendeine Instanz, die was sanktionieren darf. Und die es dann auch umsetzen kann, also die eine Exekutive bringt. So, und wenn man dann da dann praktisch eigentlich sagen kann, was man will, und es gibt absolut, man muss vor nichts Angst haben, dann sieht man ja, was daraus wird. Man trifft sich und trifft sich und trifft sich, und es passiert nie irgendwas, sondern es wird immer, also, wie gesagt, da kannst du dann ja eigentlich auch selbst sagen, wir machen jetzt alle den Kohleausstieg 2025, und trotzdem, es passiert halt einfach nicht. Also, was man schon erwarten muss, ist eigentlich, dass Öl und Gas erstmal, dass dort ein Ausstieg vorgelegt wird, auch ein globales Ausstiegsdatum und ein konkreter Pfad. Das heißt, dass man genau weiß, wann werden welche Kraftwerke abgeschaltet, werden welche Kapazitäten von Energieträgern zurückgebaut. Und ganz wichtig ist auch dort, dass man keinen linearen Abfall hat, sondern dass jetzt in den nächsten Jahren vor allem viel abgeschaltet wird. Also es bringt nicht viel, wenn man jetzt wieder so Pläne vorlegt, wo in den nächsten 10 Jahren kaum was passiert, aber dann ist erst richtig losgeht mit dem Abbau. Weil es kommt auf die Fläche unter der Kurve an, nicht auf das Enddatum, sondern darauf, wie viel wird bis dahin noch ausgestoßen. Das heißt, das, was wichtig ist, ist, was passiert in den nächsten Monaten und Jahren. Wie viele Kraftwerke kommen dort neu ans Netz? Wie viele werden dort abgeschaltet? Wenn es heißt, globalen Emissionen müssen vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen und danach deutlich zurückgehen, dann erwarte ich, dass man einen solchen Plan entwirft, dass die Emissionen bis 2025 ihren Höhepunkt erreichen und danach zurückgehen. Und ihn dann halt auch konsequent durchsetzt. Und das passiert allein schon dadurch, wenn die Staaten dann tatsächlich zahlen müssten für die Schäden, die sie verursachen. Weil 1,5 Billionen pro Jahr, das schafft halt kein Staat so. Das heißt, dann wären die Klimaschutzmaßnahmen definitiv die günstigere Option. Was wir halt aktuell ja machen, ist, die Kosten sind ja, also die sind ja nicht weg, nur weil wir sie nicht zahlen. Die sind ja da, aber die werden dann halt getragen von den Staaten, die es halt trifft so.
Und da wir dort in Mitteleuropa im Verhältnis gesehen relativ glimpflich davonkommen wahrscheinlich oder später, zumindest länger und später vermutlich betroffen sind, herrscht dort noch das große Schweigen und Uneinigkeit. Ja. Und das wird auch noch so weitergehen, glaube ich, befürchte ich.
Ja, also irgendwann wird man halt dann tatsächlich, also irgendwann muss man ja dann das 1,5-Grad-Ziel auch abschreiben. Und wird das sich ja eingestehen müssen. Und ich frage mich halt, wie man das, also das ist ja, ich stelle mir das, ich weiß nicht ganz, wie ich mir das vorstellen kann, weil das sich einzugestehen, dass man das am 1,5-Grad-Ziel gescheitert ist, ist ja das Schuldeingeständnis unserer gesamten
Geschichte. Aber du hast doch jetzt gesehen, die These, die jetzt verbreitet wird, ist doch jetzt schon, da hat sich ja selbst Lanz dran beteiligt, der Mensch ist doch anpassungsfähig. 1,5 Grad mehr, 2 Grad mehr, wer sagt denn, dass der Mensch sich nicht an diese Temperatur, es sind doch nur 2 Grad mehr. Kann man sich doch der Mensch auch über Jahrzehnte dran gewöhnen. Sei doch mal nicht so pessimistisch.
Ja, aber irgendwann wird man auf einer Weltklimakonferenz oder ich weiß nicht, welcher Instanz das zukommen wird, aber irgendwann wird man ja sagen müssen, man kann 1,5 Grad eigentlich nicht mehr erreichen. Physikalisch geht es noch, irgendwann wird es auch physikalisch nicht mehr gehen und dann wird der Punkt kommen, wo man das eingestehen muss. Mhm. So, dann reden wir praktisch von dieser 2-Grad-Grenze. Mhm. So, und wenn 2 Grad ja überschritten werden, dann sprechen wir ja von diesem Treibhaus Erde, also von einer Klimakatastrophe, wo nicht mehr die menschlichen CO2-Emissionen die Hauptverursacher sind, sondern das, was wir praktisch aus dem System Erde freisetzen, die Kipppunkte. Mhm. Wer praktisch eingestehen muss, wir sind an diesem Ziel gescheitert, die Erde wird sich noch über Jahrtausende immer weiter ausheizen, die Meeresspiegel werden um Dutzende Meter steigen und es werden Milliarden Menschen oder definitiv Millionen, viele Millionen Menschen, vielleicht langfristig auch Milliarden Menschen an diesen Folgen sterben. Das ist das Eingestehen eines gigantischen Verbrechens. Und ich frage mich, wie man das machen soll, wie die Bevölkerung auf sowas reagiert. Das ist praktisch, dass man jetzt praktisch verkünden muss, dass es mit der Zivilisation, wie wir sie kennen, so vorbei sein wird.
Ja, in vielen tausend Jahren.
Nein, eben nicht, ja. Also, ja, in vielen tausend Jahren haben wir dann mal 60 Meter Meeresspiegelanstieg und 6 Grad Erderwärmung und dann ist die Großteil der Erdoberfläche unbewohnbar. Das in vielen tausend Jahren. Aber wir reden dann ja zum Beispiel von deutlich über einem Meter bis 2100.
Was bedeutet der eine Meter?
Ja, der eine Meter bedeutet, das betrifft dann, dieser eine Meter Anstieg betrifft das Gebiet, auf dem mehrere hundert Millionen Menschen leben, weil die Menschen leben nun mal bevorzugt in Küstennähe. Das heißt, ein Meter heißt, dass zum Beispiel, gut, Deutschland kann sowohl wirtschaftlich als auch geografisch seine Küste ganz gut schützen. Würde es das nicht tun, wäre bei einem Meter Bremerhaven, Wilhelmshaven, Emden das alles schon weg und Hamburg hätte massive Probleme, also stünde ein Großteil unter Wasser. Deutschland kann sich da vermutlich ganz gut schützen. Aber es heißt zum Beispiel für Indonesien oder Bangladesch, dass einfach mal ihre Hauptstädte so weg sind, wo teilweise 8-9 Millionen Menschen leben und die sind einfach weg. Oder wir haben ja auch schon über China gesprochen, mit sehr dicht besiedelten Küsten, wo der Meeresspiegel eben besonders stark steigt. Es bedeutet auch vor allem in der Ostküste der USA wird massiv Land verloren gehen. Manche Inselstaaten werden komplett von der Landkarte verschwinden, also einfach nicht mehr existieren. Also dieser eine Meter wird sich schon in vor allem auch 100 Millionen Geflüchteten bemerkbar machen. Und das ist ja nur der Meeresspiegelanstieg. Das heißt ja, bis 2100 dann auch ein massiver Rückgang der Lebensmittelproduktion weltweit. Also einfach dem, was auf den Feldern wächst, während die Weltbevölkerung weiter steigt. Also massive Hungersnöte. Dann müssen wir damit rechnen, dass zum Beispiel so Krankheiten wie Malaria oder so wieder in Europa endemisch werden. Da hängen ja so viele Sachen dran und ich will echt nicht die Person sein, die der Bevölkerung das erklären muss. Wobei ich würde es wahrscheinlich sogar machen. Aber weil ich würde es besser machen als die meisten vermutlich. Aber es ist kein guter Job, sicherlich.
Entschuldigung. Das beruhigt mich sehr, weil ich die ganze Zeit in deine Richtung schaue, dir total gebannt zuhöre, aber schon natürlich auch registriere, dass das ja auch alles etwas ist, was dich ja persönlich mitnimmt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dich das völlig kalt zurücklässt. Umso schöner finde ich, dass es dir gelingt, deinem Humor folgend dann zu zeigen, dass der nicht verloren gegangen ist insgesamt. Ja. Hat mich jetzt gerade sehr amüsiert und mich sehr beruhigt auch.
Ja, das war auch, also als wir im Klimahaus waren, das war auch ziemlich ironisch. Da gab es praktisch so einzelne Bereiche, wo praktisch über die Folgen der Klimakrise in einer bestimmten Klimazone es ging. Also es gab einen Bereich halt, wo es so um die Arktis ging, da waren tatsächlich auch die Wände so voller Eis und dann gab es halt so verschiedene Räume immer, wo halt gezeigt wird, wie wirkt sich die Erhitzung dort aus. In bestimmten Regionen wird es trockener, in bestimmten Regionen regnet es mehr, also sehr unterschiedlich. Und ein Haus zu einer Mittelmeerinsel, ich weiß gar nicht mehr welches war, Sardinien oder so, da konnte man nicht rein, weil sie gerade unter Wasser stand. der Raum. Aber okay, das war nicht bewusst, sondern das war einfach, also da war es nass, da stand so ein Schild, man darf nicht rein. Und das ist halt schon, ich weiß nicht, ob das schon so schwarzer Humor sein soll von denen oder ob das tatsächlich Zufall war, dass der Themenbereich zur Mittelmeerinsel, zum Einfluss des Klimawandels auf diese Insel unter Wasser steht. Ja.
Okay. Ja, dann sind wir auch schon wieder durch, glaube ich, insgesamt, ne? Wir haben, wollten über die Klassenfahrt sprechen, Weltklimakonferenz und dein methodisch inkorrekt Besuch, wobei du ja vielleicht noch das große Geheimnis lüften könntest, das ist mir immer noch nicht ganz klar. Es war die Anreise nach Hannover, da war die Veranstaltung methodisch inkorrekt, das war ja schon alles wieder so ein bisschen hektisch. Du hattest noch irgendwie in der Schule am Samstag eine Veranstaltung, ja. Ich war noch beruflich unterwegs. Dann haben wir uns quasi zackig am Bahnhof direkt getroffen, sind losgefahren und sind zu der Veranstaltung. Im Zug ist mir dann aufgefallen, dass du im Gesicht oberhalb deiner Augenbrauen noch komplett geschminkt bist als die Eiskönigin.
Ja.
Ja. Und das hat dich auch nicht sonderlich gestört.
Nee.
Und das hat dich auch auf der Veranstaltung den Abend nicht gestört. Nee. Und das hat dich auch am nächsten Morgen beim Frühstück im vollen Frühstücksraum des Hotels nicht gestört.
Habe ich ja eh nichts gegessen.
Ja, aber das scheint etwas zu sein. Also wenn jetzt den Abend der Reinhard Remford oder der Nikolaus Wöhr gesagt hätten, oh Mensch, weil du hättest die angesprochen, dann hätten die gemerkt, du hättest von Chaos ein bisschen Ahnung, ihr hättet euch über Chaos dann unterhalten. Ja. Dann bestünde ja gegebenenfalls die Gefahr, wenn es überhaupt zu so einer Situation komme, dass die dich dann so angucken und sagen, naja, die Eiskönigin, ob die jetzt hier, also das Grund, die Bereitschaft, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, stelle ich mir immer so ein bisschen, gerade in diesen ernsthaften Gesprächen, ein bisschen schwieriger vor, als wenn man geschminkt ist wie die Eiskönigin.
So ändert doch nichts an dem, was ich sage. Den traue ich auch zu, dass sie da unvoreingenommen reingehen.
Ja?
Ja.
Also wenn du jetzt irgendwo dann, du stehst ja jetzt auch im Rahmen deiner Forschungsarbeit mit diversen Professoren und sonst was für Leuten dort in Kontakt, hast die ja bisher noch nicht gesehen, wenn du jetzt da zu Professor Dr. XYZ nach München fährst und du kommst dann so in seinen Raum rein und der ist komplett geschminkt wie Barbie oder so, das würde dir überhaupt keine Gedanken machen. Würde dich völlig kalt lassen.
Das fände ich lustig, also ich find's cool.
Also das würdest du dann auch, würdest du ihn drauf ansprechen, würdest du sagen, oh, ein nices Outfit schon, oder irgendwie sowas, ja? Okay. Aha, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja. Ja, hast du noch was zum Abschluss?
Nee.
Nö. Dann machen wir Schluss für heute.